Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist ein Jubiläum in Kriegszeiten. Vor 35 Jahren löste sich die Ukraine von der damaligen Sowjetunion und erklärte ihre Unabhängigkeit. Zu dem Festakt heute in Kiew waren mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angereist, unter ihnen auch Großbritanniens neuer Premier Burnham. Die EU-Kommission sagte der Ukraine weitere Hilfen zur Verteidigung zu. EU-Ratspräsident Kosta drohte Russland mit weiteren Sanktionen. Die russischen Angriffe auf das Land gehen unvermindert weiter. Unsere Reporterin Rebecca Barth berichtet aus der Stadt Cherson, wie das Leben im Drohnenkrieg für die Menschen aussieht.
Wir fahren an einen der gefährlichsten Orte in der Ukraine. In der Frontstadt Cherson gehen russische Soldaten mit Drohnen auf Menschenjagd. Andreas Tölke bringt Hilfsgüter in die Stadt und Menschen in Sicherheit.
Wir haben eine Kamera dabei. Wenn du dich hier bewegst und eine Drohne hat dich im Visier, sitzt der Pilot auf der anderen Seite vom Fluss und verfolgt dich. Der sieht dich, der sieht, wie du wegrennst.
Der sieht auch, dass du Zivilist bist.
Natürlich.
Tölke stellt uns Ihor Chorny vor. Mit seinem ukrainischen Team rettet er Menschen aus den gefährlichsten Gegenden der Stadt. Die Menschen kamen von der Arbeit. Das war ein Drohnenangriff. Terror gegen unschuldige Zivilisten. Diese Frau ist verblutet. Jeder Bus, jedes Auto, ein Ziel für russische Drohnenpiloten. 60.000 Menschen leben in ständiger Gefahr. Was das im Alltag bedeutet, erleben plötzlich auch wir. Dann der Einschlag.
Ist was getroffen?
Diese Drohne hat ihr Ziel verfehlt. Ihre Sprengladung ist trotzdem explodiert. Viele können und wollen das alles nicht mehr ertragen. Andreas Tölke bringt sie hier raus. Sehr viele Drohnen. Die Russen zielen auf Zivilisten und Autos. Mehrere Geschäfte wurden schon niedergebrannt, die Schule vollständig zerstört. Viktoria und ihre 10-jährige Tochter Jelisaweta halten es in ihrer Heimat nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Sie sind erschöpft vom Leben im Krieg. Cherson ist für sie unbewohnbar geworden. Die Russen bringen junge Drohnenpiloten nach Cherson und üben an uns. Das ist alles, was von ihrem Leben übrig geblieben ist. Für sie geht es in eine ungewisse Zukunft. Ob sie jemals in ihre Heimat zurückkehren werden, wissen sie nicht.
In unserem Top-Thema gleich im Anschluss an diese Sendung analysieren wir die militärische Lage in der Ukraine und blicken noch einmal ausführlich auf die Unabhängigkeitsfeiern in Kiew. Zu sehen bei tagesschau.de, in der ARD-Mediathek und auf tagesschau24. Seit fast 6 Monaten führen die USA Krieg gegen den Iran. Ebenso lange blockiert Teheran die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormus. Die Folge: fast überall steigen die Energiepreise, auch in den USA. Vergangene Woche hatte US-Präsident Trump Iran mit den so wörtlich härtesten Sanktionen der Geschichte gedroht, sollte es keine diplomatische Lösung am Golf geben. Jetzt hat US-Finanzminister Bessent die neuen Maßnahmen vorgestellt. Ja, fragen wir nach bei Sandra Razzo in Washington. Was genau hat der US-Finanzminister gesagt?
Die USA wollen den Iran komplett wirtschaftlich isolieren. Sämtliche Einnahmequellen sollen gestrichen werden. Wie will man das machen? Es soll nicht nur Sanktionen gegen den Iran selbst geben, sondern auch gegen Unternehmen und Länder, die noch Geschäfte mit dem Iran machen. Besonders im Visier hat man dabei die Finanzgeschäfte, die Wirtschaft und vor allem den wichtigen Ölmarkt. Besonders brisant ist dabei, China ist einer der wichtigsten Abnehmer von iranischem Öl. Und die Frage ist jetzt, ob die USA wirklich in den Konflikt mit China gehen werden.
Ja, und was bedeutet das konkret?
Das könnte am Ende bedeuten, dass Länder und Unternehmen, die sich nicht an diese Regeln halten, dann keinen Zugang mehr haben zum US-Finanzsystem. Und über dieses Finanzsystem wird ja ein Großteil des Welthandels abgewickelt. Aber ob das am Ende wirklich so kommt, ist derzeit völlig ungewiss, denn der Finanzminister hat angekündigt, dass man jetzt erstmal in Gespräche gehen werde. Es soll also keine Frist geben bisher, sondern man wollte sich diplomatisch einigen. Also bisher wissen wir nicht, was am Ende wirklich dabei herauskommt.
Sandra Razzo in Washington, vielen Dank. Eine Frage nach dem passenden Reiseziel im Herbst. ChatGPT spuckt sofort Ideen dazu aus. Und darunter künftig auch Anzeigen für Reiseangebote. Ab heute zeigt die KI Werbung an. Für OpenAI ein neues Geschäftsmodell. ChatGPT hat weltweit immer mehr aktive Nutzer. Das verbraucht Rechenleistung und kostet viel Geld. Der Konzern fährt bislang Verluste ein. Werbung soll dem Unternehmen nun Umsätze bescheren.
Plane mir einen Urlaub in Italien. Bei Befehlen wie diesem hier kann ChatGPT ab heute Werbung anzeigen, zum Beispiel für eine Fluglinie. Der Grund? Immer mehr Menschen benutzen im Alltag künstliche Intelligenz. Das verbraucht Rechenleistung und die kostet die Anbieter viel Geld.
Generative KI-Anbieter sind ziemlich unter Druck. Sie müssen Geschäftsmodelle haben, die auch am Ende profitabel sind. Und das sind sie fast alle nicht. Und deshalb hat die KI-Welt darauf eigentlich schon gewartet.
Betroffen sind Nutzer der kostenlosen und der günstigsten Abo-Variante.
Ich meine, du siehst überall Werbung, auch auf Insta und so weiter. Also mich stört das ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig.
Vielleicht gibt man auch Daten ein, wo man sich im Nachhinein denkt, hätte ich vielleicht nicht eingeben sollen. Aber es kann schon irgendwie gefährlich sein, weil es halt so verlockend ist.
OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, versichert, die Werbung solle klar erkennbar unterhalb der Antwort im Chat angezeigt werden, wie bei diesem Beispiel des Unternehmens. Personalisierte Werbung basierend auf dem Chatverlauf, also dem, was man die KI seit Nutzung gefragt hat, soll es nicht ohne Zustimmung geben. Verbraucherschützer warnen dennoch.
Wir sehen halt, dass wirklich ChatGPT oder auch andere Chatbots als Therapeutenersatz, aber wirklich als Freund, Freundin, also als emotionale Vertrauensperson verwendet werden. Und das Vertrauen, das kann natürlich auch missbraucht werden. Also das kann dazu genutzt werden, um halt durch Werbung vielleicht bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen.
ChatGPT ist die erste große KI-Anwendung, die nun Werbung schaltet. Doch andere Anbieter könnten laut Experten nachziehen.
Heute vor 10 Jahren hatte ein schweres Erdbeben Mittelitalien erschüttert, innerhalb weniger Sekunden Zerstörung hinterlassen. Besonders hart getroffen wurde der Ort Amatrice. Hunderte Gebäude der historischen Altstadt stürzen ein. Etwa 300 Menschen starben hier und in der umliegenden Region. Die italienische Regierung versprach damals Hilfe, doch der Wiederaufbau geht nur schleppend voran.
Amatrice, 10 Jahre nach dem Erdbeben. Der alte Ortskern gleicht noch immer einer Großbaustelle. Bürgermeister Giorgio Cortellesi führt uns herum. Alle Häuser, die ihr hier seht, waren entweder eingestürzt oder wurden abgerissen und neu aufgebaut. Allein in diesen beiden Häusern sind 21 Menschen gestorben. Es ist der 24. August 2016. Um 3.36 Uhr morgens erschüttert ein schweres Erdbeben Mittelitalien. Giorgio Cortellesi wird aus dem Schlaf gerissen. Seine beiden Söhne übernachten bei den Großeltern, hier, mitten in der Altstadt. Ich bin losgerannt, es war stockfinster, durch Staub, Gasgeruch, über die eingestürzten Häuser. Manchmal haben wir unglaubliche Fähigkeiten. Das Adrenalin lässt dich Sachen machen, die eigentlich nicht menschenmöglich sind. Ich bin hingefallen, Sachen sind auf mich gestürzt, aber ich habe nichts gespürt. Seine zwei Söhne überleben. Doch insgesamt sterben in der Region 299 Menschen. Der historische Ortskern von Amatrice wird innerhalb weniger Sekunden fast vollständig zerstört. Schätzungen zufolge sind heute erst rund 40% des Ortes wieder aufgebaut. Bürokratie, Pandemie und gestiegene Baukosten haben die Arbeiten verzögert. Viele Einwohner sind dauerhaft weggezogen. An diesem Abend sind einige aber noch einmal zurückgekehrt nach Amatrice. Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist angereist für die offizielle Gedenkzeremonie 10 Jahre nach der Katastrophe.
Er zählte zu den reichsten Deutschen und machte aus seinem Familienunternehmen einen Weltkonzern. Der Hamburger Unternehmer Klaus Michael Kühne ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit 21 war er ins Geschäft eingestiegen. Schon früh galt er in der Logistikbranche als Visionär. Hamburg hatte Kühne in Richtung der steuerlich günstigeren Schweiz verlassen. In seiner Heimatstadt unterstützte er aber weiterhin Projekte als Geldgeber umstrittener Bauprojekte und als Fußballfan.
Er wollte die Dinge immer selbst in der Hand haben. Im Fußball etwa gab Klaus Michael Kühne rund 100 Millionen für seinen HSV aus. Aber er wollte dafür mitreden und murrte auch öffentlich, wenn es mal schlecht lief.
Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt. Ich möchte weiterhin den HSV unterstützen, aber es muss auch ein klares Konzept da sein.
Seine Karriere beginnt mit Anfang 20 im Speditionsunternehmen Kühne und Nagel, das sein Großvater 1890 mitbegründet hatte. Der junge Kühne schon damals mit einer Vision.
Dass man sozusagen das Motto prägen kann, einen Brief nach Curaçao zu verladen, ist genauso einfach wie eine Zementfabrik ins Innere Afrikas oder Arabiens zu verladen.
1969 verlegt die Firma den Sitz in die Schweiz. Kühne wird über die Jahre zum Multimilliardär, gilt als einer der reichsten Deutschen. In Hamburg fördert er den Bau der Elbphilharmonie mit Millionen, baut ein Luxushotel und kündigt zuletzt an, eine neue Oper zu stiften. In der Finanzkrise 2008 steigt er bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ein und verhindert so deren Zerschlagung. Seinen eigenen Konzern führt er auch durch Krisenzeiten.
So sind wir eben sehr stolz darauf, dass wir nicht nur 125 Jahre alt geworden sind, sondern dass wir eben hier immer eine Erfolgsstory gehabt haben.
Doch es gibt auch ein dunkles Kapitel. Kühne und Nagel profitiert vom Nazi-Regime. Die Firma transportiert den Hausrat deportierter Juden. Eine umfassende Aufarbeitung gab es nie. Kühnes Frau Christine und er sind kinderlos. Sein Vermögen soll nun in seine Stiftung übergehen, die sich etwa für Klima, Medizin und Kultur einsetzt.
Es ist ein Ort mit morbidem Charme. Die Belitzer Heilstätten, eine ehemalige Lungenheilanstalt. Der historische Komplex liegt in Brandenburg, südlich von Berlin. Hinter den verfallenen Fassaden der denkmalgeschützten Gebäude verbirgt sich die Geschichte eines Jahrhunderts. Von der Heilanstalt über ein Weltkriegslazarett bis hin zu einem beliebten Ausflugsziel. Nun soll hier dauerhaft ein Ort der Kunst entstehen.
Hier geht es um Licht, Luft und Wasser und um alles, was daraus entstehen kann. Nebula, Wolke aus Nebel heißt die Schau, die Bilder, Projektionen und virtuelle Räume erzeugt in den historischen Sälen der Belitzer Heilstätten. Die Kunst spielt mit dem Ort, erzeugt eine traumhafte Welt mit Bezügen zu der mehr als 100 Jahre alten Architektur der ehemaligen Lungenklinik, die einst für tuberkulosekranke Arbeiter aus Berlin Heilung bringen sollte.
Das Badehaus war einzigartig hier in Heilstätten und hat mit verschiedenen Anwendungen wie Dampfbädern, Kneippbädern, aber auch einem Fitnessstudio dafür gesorgt, dass die Patienten schnell wieder genesen sind.
60 Gebäude standen auf dem 200 Hektar großen Gelände für die Behandlung zur Verfügung. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente der Komplex als Militärhospital der Sowjetarmee. Aber nach der Wende verfielen die heute denkmalgeschützten Gebäude so pittoresk, dass sie gern als Filmkulisse genutzt wurden.
Als wir das erste Mal das Badehaus besucht hatten, sah es auf jeden Fall noch ganz anders aus. Es war eine Ruine und teilweise ist der Putz von den Wänden gefallen. Die Decken waren offen, Pflanzen sind durch die Decke gewachsen. Aber gleichzeitig ist natürlich so etwas Unvollkommenes immer ganz viel Raum für Fantasie.
Diese Fantasie bespielt nun das sanierte ehemalige Badehaus. Wo Licht und Luft vor 100 Jahren die Kranken heilen sollte, entsteht jetzt dauerhaft ein Ort, der Besucher in eine interessante Mischung aus Vergangenheit und Zukunft entführt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. August.
Der Norden gelangt unter Hochdruckeinfluss. Ansonsten lenkt das tief über Westeuropa feuchtschwüle Luft zu uns. Heute Nacht bleibt es im Norden und in der Mitte trocken. Sonst zieht von Südwesten zum Teil schauerartiger Regen auf, der sich morgen bis in die Mitte ausbreitet. Im Norden und Nordosten bleibt es meist sonnig. Im Süden gibt es am Nachmittag Auflockerungen, aber auch Schauer und Gewitter. Heute Nacht noch 17 Grad am Oberrhein bis 6 Grad im Harz. Morgen Höchstwerte von 16 Grad in der Eifel bis 28 Grad im Markgräfler Land. In den nächsten Tagen wird es nochmal spürbar wärmer, aber auch schwüler. Am Mittwoch im Nordosten sonnig, sonst wechselhafter. Ähnlich am Donnerstag. Am Freitag insgesamt wechselhaft und schwül mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern.
Die Tagesthemen melden sich gegen 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Halle gegen Schalke. Darin Neustart nach der Sommerpause, wie der Kanzler die Reformpakete umsetzen will. Außerdem Ungewissheit und Wut bei VW. Wie geht es weiter bei dem Autokonzern? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.